Sie hören den Artikel Zweiter Weltkrieg, Kapitel Krieg in Europa, Teil 1, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Mit dem Stand vom Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3 Punkt 0 Unported und unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation. Dieser Artikel behandelt den Krieg in Europa. Krieg in Europa: Vom Angriff auf Polen bis zur Niederlage Frankreichs September 1939 bis Juni 1940. In manchen Darstellungen, jedoch geschichtswissenschaftlich umstritten, wird der Beginn des Zweiten Japanisch-Chinesischen Kriegs am 7. Juli 1937 als eigentlicher Beginn des Zweiten Weltkrieges angegeben. In der ersten Phase des Krieges eroberte Deutschland Polen im September 1939, Dänemark und Norwegen zwischen April und Juni 1940 sowie die Niederlande, Belgien und Frankreich Mai bis Juni 1940. Die schnelle Niederlage Frankreichs kam für die meisten Menschen unerwartet, nicht zuletzt auch für Josef Stalin. Dennoch erreichte Hitler sein Hauptziel nicht, Großbritannien aus dem Krieg herauszuhalten, zur Aufgabe zu zwingen oder militärisch zu besiegen. Dies wurde spätestens im Oktober 1940 während der Luftschlacht über England deutlich. Großbritannien blieb der einzige Staat, der von Beginn des Krieges an durchgehend handlungsfähiger Gegner Deutschlands war. Deutscher Angriff auf Polen 1939. In einer persönlichen Weisung mit der Nummer 170/39 vom 31. August 1939 befahl Hitler den Angriff auf Polen am 1. September 1939 um 4:45 Uhr. Sie enthielt auch taktische Weisungen für das Verhalten der Wehrmacht im Westen, im Norden der Ostseeeingänge und verbot Angriffe gegen „das englische Mutterland“ mit unzureichenden Teilkräften. Diesem Angriff ging keine formale Kriegserklärung voraus. Um die Invasion Polens zu rechtfertigen, fingierte die deutsche Seite mehrere Vorfälle. Der bekannteste ist der vorgetäuschte Überfall auf den Sender Gleiwitz von als polnische Widerstandskämpfer verkleideten SS-Angehörigen am 31. August. Dabei verkündeten diese in polnischer Sprache über Radio wahrheitswidrig eine Kriegserklärung Polens an das Deutsche Reich. Den militärischen Angriff begann das deutsche Linienschiff Schleswig-Holstein auf die polnische Stellung Westerplatte bei Danzig. Der polnischen Armee mit circa 1 Million Soldaten standen 1,5 Millionen deutsche Soldaten im Westen gegenüber. Technisch und in der Art der Kriegsführung war die polnische Armee unterlegen. Nach dem Einmarsch der Roten Armee in Ostpolen am 17. September 1939 wurde das Kräfteverhältnis nochmals dramatisch zugunsten der Aggressoren verschoben. Die polnische Regierung rechnete andererseits mit der Unterstützung durch Frankreich und Großbritannien, die am 2. September aufgrund der Garantieerklärung vom 30. März 1939 ein Ultimatum an das Deutsche Reich stellten. Es forderte den sofortigen Rückzug aller deutschen Truppen aus Polen. Die britisch-französische Garantieerklärung hätte diese Staaten verpflichtet, spätestens 15 Tage nach einem deutschen Angriff eine eigene Offensive im Westen Deutschlands zu beginnen. Hitler nahm an, dass die beiden Westmächte ihn ebenso wie beim Einmarsch in die Restschtschechei gewähren lassen würden und ließ den Westwall nur schwach besetzen. Ein Angriff der Westmächte blieb aus, jedoch erklärten Großbritannien und Frankreich am 3. September nach Ablauf des Ultimatums Deutschland den Krieg. Chamberlain begründete die Kriegserklärung am selben Tag in einer Rundfunkrede über die BBC. In der Nacht zum 17. September, nach der Zerschlagung der organisierten polnischen Verteidigung durch die Wehrmacht, begann die sowjetische Besetzung Ostpolens in Übereinstimmung mit dem Geheimen Zusatzprotokoll des Deutsch-Sowjetischen Nichtangriffspaktes. Am nächsten Tag floh die polnische Regierung von Warschau über Südostpolen nach Rumänien. Am 28. September trat Präsident Ignazy Moschitzki im rumänischen Exil von seinem Amt zurück. Erst am 18. Dezember 1939 erklärte die neue polnische Exilregierung den Kriegszustand mit der Sowjetunion. Großbritannien und Frankreich schlossen sich dem nicht an. Am 28. September kapitulierten rund 100.000 polnische Soldaten in der Hauptstadt Warschau, nachdem sie am 18. September von deutschen Truppen eingeschlossen worden waren. Warschau wurde am 20. September einem intensiven Bombardement ausgesetzt, dem weitere folgten. Sie steigerten sich noch, weil Hitler demonstrieren wollte, was auch französische und britische Städte treffen könnte. Einen Tag später folgte die Aufgabe der Festung Modlin. Polens letzte Truppen kapitulierten am 6. Oktober nach der Schlacht bei Kock. Am 8. Oktober teilten sich das Deutsche Reich und die Sowjetunion im Abkommen von Brest-Litowsk das eroberte Gebiet durch eine Demarkationslinie, was als die vierte Teilung Polens in die Geschichte einging. Nicht nur die nach dem Versailler Vertrag abgetretenen Gebiete wurden wieder in das Reich eingegliedert, sondern darüber hinaus weite Bereiche Zentralpolens einschließlich der Stadt Lodz. Der Rest Polens wurde deutsches Generalgouvernement, das von Krakau aus verwaltet wurde. Die anschließende Besatzungszeit war von extremen Repressalien der Besatzer gegen die Zivilbevölkerung geprägt. Deportationen zur Zwangsarbeit waren nur die sichtbarste Ausprägung. Insbesondere die Juden wurden Opfer der nationalsozialistischen Rassen- und Vernichtungspolitik. Im östlichen Teil Polens wurden zahlreiche Klassenfeinde von den sowjetischen Besatzern in den Gulag deportiert. Die militärische Elite wurde in Katyn und anderswo liquidiert. Die auf einen schnellen Sieg ausgelegte und hierbei erfolgreiche Taktik beim Angriff auf Polen förderte die Verwendung des Begriffs Blitzkrieg und prägte die weitere Kriegführung Deutschlands bis Ende 1941. Stellungskrieg an der Westfront 1939. Am 3. September erklärten Frankreich und das Vereinigte Königreich Deutschland den Krieg. Aufgrund dessen begann am 5. September eine begrenzte und eher symbolische Offensive der Franzosen gegen das Saargebiet. Die Deutschen leisteten keinen Widerstand und zogen sich zum stark befestigten Westwall zurück. Danach blieb es ruhig an der Westfront. Diese Phase wird als Sitzkrieg bezeichnet. Bis auf vereinzelte Artilleriescharmützel erfolgten keine weiteren Angriffe. Auf deutscher Seite rollte die Propagandamaschinerie an. Mit Flugblättern und Parolen über Lautsprecher fragte man die Franzosen: Warum führt ihr Krieg? Oder verkündete: Wir werden nicht zuerst schießen. Am 27. September erging eine Weisung Hitlers an das Oberkommando des Heeres zur Ausarbeitung eines Angriffsplans, des sogenannten Fall Gelb. Bis zum 29. Oktober waren die Planungen abgeschlossen. Sie sahen vor, dass zwei Heeresgruppen durch die Niederlande und Belgien vorstoßen sollten, um somit sämtliche alliierten Kräfte nördlich der Somme zu zerschlagen. Letztlich fand jedoch 1939 kein Angriff statt, da aufgrund schlechter Witterungsbedingungen und viel größerer Verluste in Polen als erwartet, nämlich 22% Verluste bei Kampfflugzeugen und 25% bei Panzern, der Angriff insgesamt 29 Mal verschoben wurde. Finnisch-Sowjetischer Winterkrieg 1939-1940. Am 30. November 1939 überschritten sowjetische Truppen unter Marschall Kirill Mereskow im sogenannten Winterkrieg die 950 Kilometer lange Grenze zu Finnland. Die Rote Armee griff mit 1500 Panzern und 3000 Flugzeugen an und erwartete einen schnellen Sieg. Aber die Sowjetunion unterschätzte die Finnen, die mit nur 150.000 Soldaten, darunter viele Reservisten und Jugendliche, die Truppen der Roten Armee mit über einer Million Mann zurückschlugen. Die Rote Armee hatte 84.994 Tote und Vermisste zu beklagen. Die Finnen hatten 25.000 Mann verloren. Erst nach umfassenden Umgruppierungen und Verstärkungen konnte die Rote Armee Anfang Februar 1940 auf der Karelischen Landenge größere Durchbrüche erzielen. Schweden unterstützte Finnland indirekt, ohne allerdings seine Neutralität aufzugeben. Großbritannien und Frankreich griffen nicht zugunsten der Finnen in den Krieg ein, da beide Staaten nicht noch einen weiteren Kriegsgegner haben wollten. Das Deutsche Reich sympathisierte zwar mit Finnland, eine militärische Unterstützung erfolgte jedoch wegen des bestehenden Nichtangriffspakts mit der Sowjetunion nicht. Ein Friedensvertrag, der am 12. März 1940 unterzeichnet wurde, legte fest, dass Finnland große Teile Kareliens an die Sowjetunion abtreten musste, darunter mit Vyborg auch die damals zweitgrößte Stadt Finnlands. Als direkte Reaktion auf den sowjetischen Angriff nahm Finnland 1941 im Fortsetzungskrieg am Deutschen Krieg gegen die Sowjetunion teil, um die verlorenen Gebiete zurückzuerobern. Eine wesentliche Folge des Winterkriegs war, dass Stalin mit einer Reorganisation der Roten Armee begann, in deren Verlauf auch Offiziere rehabilitiert wurden, die im Zuge des Großen Terrors nach Sibirien verbannt worden waren. Diese Reorganisation trug erheblich dazu bei, dass die Rote Armee 1941 mehr Kampfkraft hatte, als die Deutschen es erwartet hatten. Besetzung Dänemarks und Norwegens, April 1940. Zum Ende des Jahres 1939, nach dem Ausfall der Eisenerzeinfuhren aus Frankreich, deckten die Erzlieferungen aus dem neutralen Schweden 49% des deutschen Bedarfs. Diese wurden von den schwedischen Abbaugebieten mit der Erzbahn zum ganzjährig eisfreien Verladehafen Narvik in Norwegen transportiert. Norwegen hatte daher für das Deutsche Reich eine außerordentliche wirtschaftliche und militärische Bedeutung. Ein weiterer wichtiger Rohstoff war das finnische Nickel. Die Briten wollten diese wichtigen Rohstofflieferungen stören und frühestmöglich abschneiden, weswegen am 5. Februar 1940 beim obersten franco-britischen Kriegsrat die Planung der Landung von 4 Divisionen in Narvik vereinbart worden war. Die vorgesehene Besetzung des norwegischen Hafens durch die Briten veranlasste das Oberkommando der Wehrmacht, einen zusätzlichen Stab für Norwegen aufzustellen. Am 21. Februar erging eine direkte Weisung Hitlers für die Planung von Unternehmen in Skandinavien. Am 1. März wurde das Unternehmen Weserübung endgültig beschlossen. Es sah vor, Dänemark einzunehmen und es als Sprungbrett für die Eroberung Norwegens zu benutzen. Im März kam es zu ersten Angriffen auf britische Kriegsschiffe. Am 5. April fand die alliierte Operation Wilfred statt, bei der die Gewässer von Norwegen vermint und weitere Truppen ins Land gebracht werden sollten. Einen Tag später lief auf deutscher Seite das Unternehmen Weserübung an. Dabei wurde fast die gesamte Kriegsmarine mobilisiert und die Hälfte der gesamten deutschen Zerstörerflottille nach Narvik geschickt. Am 9. April begann das Unternehmen endgültig mit der Landung einer Gebirgsjägerdivision in Narvik. In Großbritannien hielt die militärische Führung eine Landung der Deutschen für recht unwahrscheinlich, was dazu führte, dass von alliierter Seite nur geringe Gegenmaßnahmen getroffen wurden. Die Deutschen konnten ihren Brückenkopf ohne größeren Widerstand ausweiten, so dass am 10. April bereits Stavanger, Trondheim und Narvik besetzt wurden, nachdem zuvor bereits Dänemark kampflos besetzt worden war. Großbritannien besetzte am 12. April aus strategischen Gründen die dänischen Färöer im Nordatlantik. Am 13. April versenkten 9 Zerstörer und das Schlachtschiff HMS Warspite bei einem zweiten britischen Angriff die restlichen 8 noch im Offotfjord vor Narvik befindlichen deutschen Zerstörer. 2 leichte Kreuzer der Kriegsmarine und zahlreiche Frachter konnten von britischen U-Booten und Flugzeugen der Royal Air Force versenkt werden. Am 17. April landeten die Alliierten schließlich bei Narvik und setzten die Truppen der Wehrmacht durch gleichzeitigen massiven Beschuss durch Schiffe der Royal Navy unter starken Druck. Bis zum 19. April wurden umfangreiche alliierte Verbände, darunter polnische Soldaten und Teile der Fremdenlegion, in Norwegen angelandet. Die Alliierten eroberten Narvik und drängten die Gebirgsjäger der Wehrmacht in die Berge zurück. Inzwischen verbesserte sich das Wetter in Norwegen, so dass die Wehrmacht ihre Fronten festigen konnte. Bei Angriffen der deutschen Luftwaffe wurden am 3. Mai vor Namsos ein britischer und ein französischer Zerstörer versenkt. Noch im selben Monat beschloss Churchill wegen der deutschen Erfolge in Frankreich den Abzug der Alliierten aus Norwegen. Bevor die 24.500 Soldaten evakuiert werden konnten, gelang es ihm jedoch noch, in Narvik einzudringen und den wichtigen Hafen zu zerstören. Am 10. Juni kapitulierten schließlich die verbliebenen Soldaten der norwegischen Streitkräfte, woraufhin das Unternehmen Weserübung abgeschlossen war. Norwegen unter deutscher Besatzung wurde Reichskommissariat und Teil des deutschen Herrschaftsgebietes, sollte jedoch nach dem Willen Hitlers als selbstständiger Staat bestehen bleiben. Im weiteren Verlauf wurde Norwegen stark befestigt, weil Hitler eine Invasion befürchtete. Im Februar 1942 wurde eine Marionettenregierung unter Vidkun Quisling eingesetzt. Westfeldzug Mai-Juni 1940. Am 10. Mai 1940 begann der Angriff deutscher Verbände mit dem sogenannten Fall Gelb mit insgesamt 7 Armeen auf die neutralen Staaten Niederlande, Belgien und Luxemburg. 136 deutsche Divisionen standen rund 137 Alliierten gegenüber. Als erste stellten die Niederlande ihren Widerstand ein. Noch während der Kapitulationsverhandlungen wurde Rotterdam bombardiert, wo etwa 900 Menschen umkamen. Am 13. Mai gingen Königin Wilhelmina und die Regierung ins Exil nach London. Die niederländischen Streitkräfte kapitulierten am 15. Mai 1940. Schon 3 Tage später übernahm der ehemalige Führer der österreichischen Nationalsozialisten Arthur Seyß-Inquart das Amt des Reichskommissars für die Niederlande. Die belgische Armee leistete etwas länger Widerstand. Bis zum 16. Mai wurden die Festungen Lüttich, Namur und die Dill-Stellung eingenommen. Am 17. Mai Brüssel und tags darauf Antwerpen. Dadurch gelang es den Angreifern, die belgischen Truppen nördlich dieser Linie von den britischen und französischen Verbänden abzuschneiden, die inzwischen nach Belgien vorgerückt waren. Die belgische Regierung flüchtete über Frankreich nach England. Am 28. Mai unterzeichnete der im Lande gebliebene König Leopold III. Die Kapitulation. Regierungspräsident Eggert Rehder wurde Chef der deutschen Militärverwaltung. Luxemburg wurde, nachdem Großherzogin Charlotte und die Regierung ins Exil nach England gegangen waren, faktisch annektiert und bildete fortan einen Teil des Gaues Mosel-Land. Die männliche Bevölkerung im wehrpflichtigen Alter wurde zum Dienst in der Wehrmacht gezwungen. Etwa 100.000 Elsässer und Lothringer wurden in das von Vichy regierte Frankreich ausgewiesen. Regierung und Militärs in Frankreich vertrauten auf die stark befestigte Maginot-Linie entlang der deutsch-französischen Grenze. Weil die Ardennen in Belgien für Panzerkräfte als unüberwindbar galten, hielt man sie für eine natürliche Verlängerung der 130 Kilometer langen Maginot-Linie. Der Feldzugplan des Generalleutnants Erich von Manstein sah dagegen einen schnellen Vorstoß durch die Ardennen mit 6 Panzerdivisionen und 5 motorisierten Divisionen vor, um dann die Alliierten, deren Hauptstreitkräfte am Pas-de-Calais standen, von Süden her zu umfassen und bis zur Kanalküste vorzurücken. Diesem Plan kam später entgegen, dass die Alliierten nach den deutschen Angriffen auf die Niederlande und Belgien weiter nach Norden vorrückten und derart Raum für deutsche Truppen in ihrem Rücken ließen. Am 19. Mai erreichte die deutsche 6. Armee den Fluss Schelde und stieß bis Abbeville an der Mündung der Somme in den Ärmelkanal, ungefähr 100 Kilometer südlich von Calais vor. Der Vormarsch in diese Gebiete erfolgte so schnell, dass die britischen und französischen Einheiten bei Dünkirchen eingekesselt wurden. Dieser schnelle und überraschende Vormarsch wurde später von Churchill als Sichelschnitt bezeichnet. Hitler entschied, in Übereinstimmung mit von Rundstedt, aber im Widerspruch zur Meinung anderer Generäle, die angeschlagene Panzertruppe zu schonen, ihren Vormarsch auf Dünkirchen anzuhalten und die Einschließung von Dünkirchen der Luftwaffe und den Artillerieregimentern zu überlassen. Dadurch gewannen die Briten 3 Tage Zeit für die Vorbereitung der Operation Dynamo, die am 27. Mai begann. Etwa 1200 Seefahrzeuge konnten über 366.000 Soldaten, darunter 139.911 Soldaten der französischen Armee, trotz heftiger Angriffe durch Bomber der deutschen Luftwaffe und Artilleriebeschuss bis zum 4. Juni evakuieren. Aus militärischer Sicht stellte der Haltebefehl, der die Evakuierung fast des gesamten britischen Expeditionskorps ermöglichte, einen schweren taktischen und vor allem in der Rückschau folgenreichen Fehler dar. Die Fähigkeit zur Fortsetzung des Krieges wäre nach dem Verlust des Expeditionskorps für Großbritannien deutlich schwieriger geworden, da es sich um erfahrene Berufssoldaten handelte. So ging den Alliierten nur das am Strand zurückgelassene Kriegsmaterial verloren, das leichter ersetzt werden konnte. Als sich die Briten zurückzogen, bereitete sich Frankreich auf die Verteidigung vor. Der Fall Rot, die eigentliche Schlacht um Frankreich, begann am 5. Juni mit einer deutschen Offensive an der Aisne und der Somme. Am 9. Juni überschritten deutsche Soldaten die Seine. Am 10. Juni trat Italien auf Seiten Deutschlands in den Krieg ein und begann am 21. Juni eine Offensive an der Alpenfront, obwohl die Regierung Pétain am 20. Juni Italien um Waffenstillstand gebeten hatte. Am 14. Juni besetzten Teile der 18. Armee die französische Hauptstadt Paris. Um ihre Zerstörung zu verhindern, war sie zur offenen Stadt erklärt und kampflos von den französischen Truppen geräumt worden. Am selben Tag durchbrachen deutsche Truppen südlich von Saarbrücken die Maginot-Linie und die symbolträchtige Festung Verdun konnte ebenfalls eingenommen werden. Nachdem deutsche Truppen am 17. Juni Orléans und Nevers an der Loire, 260 Kilometer südlich von Paris, sowie Dijon erreicht hatten, traf ein Waffenstillstandsgesuch von Philippe Pétain, dem Ministerpräsidenten der neu gebildeten französischen Regierung, in Hitlers Hauptquartier ein. Der Führer wurde daraufhin von Keitel als der größte Feldherr aller Zeiten gelobt. Hitler traf sich am 18. Juni mit Mussolini in München, um die Waffenstillstandsbedingungen mit ihm abzustimmen. Die weitreichenden Forderungen von Mussolini, unter anderem Nizza, Korsika und Savoyen sowie die Nutzung von Häfen und Eisenbahnen in Afrika für militärische Zwecke, wies Hitler zurück. Ihm lag daran, eine Fortsetzung des Krieges durch die französische Flotte und in den Kolonien zu verhindern. Dennoch begann Italien noch am 21. Juni eine Offensive in den Alpen, die nur geringfügige Geländegewinne erbrachte, unter anderem Mentone. Die Waffenstillstandsbedingungen wurden am 21. Juni 1940 im Wagen von Compiègne von Keitel dem französischen General Charles Hunziker überreicht. Am 22. Juni unterzeichnete die französische Delegation, nachdem fast alle ihre Gegenvorstellungen zurückgewiesen worden waren, den Waffenstillstandsvertrag. Er trat am 25. Juni in der Nacht um 1:35 Uhr in Kraft, nachdem am Tag zuvor auch der italienisch-französische Waffenstillstand unterzeichnet worden war. Damit die französische Flotte nicht in deutsche Hände fallen konnte, nahmen die Briten am 3. Juli diese im algerischen Hafen Mers el-Kebir bei Oran unter Beschuss. Nur 6 Wochen und 3 Tage hatte der sogenannte Blitzkrieg im Westen gedauert, in dem ca. 100.000 französische, 35.000 britische und etwa 46.000 deutsche Soldaten ihr Leben verloren. Es war kein bravouröser Blitzkrieg bzw. Blitzsieg, wie die deutsche Propaganda glauben machen wollte. Französische Jagdflieger schossen mehrere hundert deutsche Kampfflugzeuge ab und ca. 1000 deutsche Kampfpiloten gerieten in Gefangenschaft. Frankreich wurde in 2 Zonen geteilt. Der Norden und Westen Frankreichs war deutsch besetzt, hier befanden sich wichtige Flugfelder und Marinebasen für den Krieg gegen Großbritannien. Die Häfen am Atlantik, insbesondere Brest und La Rochelle, wurden die wichtigsten Operationsbasen der deutschen U-Boote. Der östliche und südliche Teil Frankreichs blieb unter französischer Kontrolle. Marschall Philippe Pétain regierte von Vichy aus den sogenannten État français als Marionettenstaat des Deutschen Reichs. Nach der Landung der Alliierten in Nordwestafrika im November 1942 besetzten deutsche und italienische Truppen auch die bisher unbesetzte Zone. Pétain wurde als Kollaborateur nach dem Zweiten Weltkrieg zum Tode verurteilt, später jedoch begnadigt. Charles de Gaulle war Organisator des Widerstands als Führer des Freien Frankreichs vom Exil in London aus. Die Schweiz konnte ihre Unabhängigkeit wahren und wurde nie Ziel einer deutschen Offensive. Von der Kapitulation Frankreichs bis zum Angriff auf die Sowjetunion, Juni 1940 bis Juni 1941. Trotz der Kapitulation der französischen Regierung ging der Krieg weiter, da Großbritannien Hitlers sogenanntes Friedensangebot vom 19. Juli 1940 nicht annahm. Obwohl der Ausgang des Krieges mit Großbritannien noch völlig offen war, verkündete Hitler schon am 31. Juli den Generälen seine grundsätzliche Absicht, für 1941 einen Angriff auf die Sowjetunion vorbereiten zu lassen. Kurz darauf, am 17. September, verschob er das Unternehmen Seelöwe, die Invasion Großbritanniens, auf eine unbestimmte Zeit. Hitler bemühte sich, seine Herrschaft über das sogenannte Neue Europa zu konsolidieren und durch weitere Bündnisse mit Spanien, dem Vichy-Regime in Frankreich, Ungarn, Rumänien und Bulgarien abzusichern. Franco und Pétain widersetzten sich aber einem formellen Bündnis mit Deutschland. Luftschlacht um England 1940/41. Als Luftschlacht um England bezeichnete die nationalsozialistische Propaganda die Vorbereitung einer Invasion Großbritanniens (Codename Unternehmen Seelöwe) durch Ausschaltung der Royal Air Force durch die deutsche Luftwaffe. Hitler glaubte nicht an den Erfolg eines solchen Unternehmens und zog einen Friedensschluss mit Großbritannien vor, freilich nur, wenn es die ehemals deutschen Kolonien zurückgeben und auf Einfluss in Europa verzichten würde. In den zwei Jahren zwischen dem Münchner Abkommen und der Luftschlacht um England hatten die Briten ihre Luftverteidigung verbessert. An der Süd - und Ostküste der britischen Insel wurden Chain Home Radarstationen installiert. Die britische Industrie konnte in den drei Monaten vor dem Beginn des Zweiten Weltkrieges mehr als 1400 Jagdflugzeuge produzieren. Die Royal Air Force (RAF) warb erfolgreich Piloten aus dem Commonwealth, Frankreich, den USA, Polen und der Tschechoslowakei an, denn auf einen Piloten der RAF kamen 6 Deutsche. Bei den Flugzeugen sah es ähnlich aus. Im Westfeldzug hatte die Luftwaffe 1909 Jäger und Bomber zur Verfügung, die Royal Air Force nur 504 Maschinen. Am 2. Juli begann Göring die Luftschlacht mit einer begrenzten Offensive gegen die Schifffahrt im Ärmelkanal. Dowding nahm die Herausforderung nicht an. Die erste Hauptphase begann Mitte August. Die RAF sollte durch die Vernichtung ihrer Flugzeuge in der Luft zerschlagen werden, während die Bekämpfung der Schifffahrt weiterging. In der ersten Schlacht am 13. August vernichteten britische Jäger 45 deutsche Flugzeuge und verloren selbst nur 13. Vom 16. bis zum 18. August erlitt die Luftwaffe wieder schwere Verluste. 296 deutsche und 95 britische Flugzeuge gingen verloren. Die RAF hatte den Vorteil, dass die Piloten der abgeschossenen Maschinen nicht jedes Mal für sie verloren waren, sofern sie sich mit dem Fallschirm retten konnten. Jetzt erkannte Göring seinen Fehler, dass er nicht alles daran gesetzt hatte, die RAF in der Luft zu schlagen. Das war in der zweiten Phase vom 19. August bis zum 6. September sein Operationsziel. Deutsche Jäger von belgischen Flugplätzen kamen bei Tage und Bomber von nordfranzösischen Flugplätzen in der Nacht. Die RAF konzentrierte sich auf die Abwehr der deutschen Bomber. In der Anfang September beginnenden dritten Phase konzentrierte die Luftwaffe ihre Angriffe auf London. Hitler sprach bezeichnenderweise von Vergeltung und völliger Vernichtung, nachdem in der Nacht zum 26. August auf Befehl Churchills die RAF einen Angriff mit 60 Bombern auf Berlin geflogen hatte, der kaum Schäden verursacht hatte. Am 7. September griff die Luftwaffe die Londoner Docks mit 300 Bombern und 600 Jägern an, aber die Luftwaffe verlor wieder mehr Flugzeuge als die 21 britischen Jagdstaffeln, die London verteidigten. Am 15. September erreichten die deutschen Angriffe, von den Briten The Blitz genannt, ihren Höhepunkt mit 2 Tagesangriffen. Die RAF setzte praktisch alles ein, was sie hatte. Die deutschen Bomber wurden dezimiert und die Jäger abgewiesen. Die Entscheidung, London anzugreifen, gilt als ein großer strategischer Fehler Hitlers und Görings mit weitreichenden Folgen, denn viele weitere Angriffe auf London bis zum Jahresende mit durchschnittlich 160 Bombern bewirkten, militärisch gesehen wenig, waren aber für die Luftwaffe äußerst verlustreich. Am 17. September 1940 verschob Hitler das Unternehmen Seelöwe auf unbestimmte Zeit. Am 13. Februar 1941 brachte Großadmiral Erich Raeder ihn dazu, einem völligen Verzicht zuzustimmen. Die Luftwaffe setzte im Winter und Frühjahr ihre Nachtangriffe fort, nicht um die Invasion vorzubereiten, sondern um die Industrie zu treffen und die Bevölkerung zu demoralisieren. In der Nacht vom 14. auf den 15. November 1940 waren die Motorenfabriken in Coventry Ziel eines Angriffs der Luftwaffe, wobei durch Brandbomben auch drei Viertel der Wohngebiete getroffen wurden. Der Begriff Coventrieren, eine Wortprägung des Reichsministers für Volksaufklärung und Propaganda Joseph Goebbels, fand daraufhin Eingang in den deutschen Militärjargon. Insgesamt verloren bei Luftangriffen auf London, Coventry und weitere britische Städte in den Jahren 1940-1941 etwa 43.000 Zivilisten das Leben. Allein in London starben bei 57 Nachtangriffen zwischen dem 9. September 1940 und dem Neujahrstag 1941 14.000 Menschen. Im Oktober 1940 hatte die Luftwaffe 1.733 Kampfflugzeuge verloren, die RAF 915. Zitat: Eine vorsätzliche Bombardierung ziviler Ziele ist den Luftwaffenakten nicht zu entnehmen. Zitat Ende. Die Luftschlacht endete als militärisches Patt, war aber eine politische und strategische Niederlage ersten Ranges für Hitler, dem es zum ersten Mal nicht gelungen war, einem Land seinen Willen aufzuzwingen. Mitentscheidend für den Misserfolg der Luftwaffe waren die Fehleinschätzung der Effektivität der britischen Radaranlagen und des Leitsystems sowie die mangelnde Reichweite der deutschen Jagdflugzeuge. Die britischen Flugzeugwerke fertigten außerdem mehr Maschinen als die deutschen. Mit dem Ende der Luftschlacht war auch die Invasion geplatzt. Am 18. Dezember 1940 gab Hitler seine formelle Weisung für das Unternehmen Barbarossa heraus, Zitat: Auch vor Beendigung des Krieges gegen England, Sowjetrussland in einem schnellen Feldzug niederzuwerfen. Zitat Ende. Hitlers Entschluss war auch dadurch geprägt, London via Moskau doch noch zu besiegen. Ab Mai 1941 gingen die deutschen Luftangriffe auf Großbritannien deutlich zurück, weil Bomber und Jagdflugzeuge für den bevorstehenden Angriff auf die Sowjetunion gebraucht wurden. Insgesamt starben in Großbritannien während des Krieges 61.000 Menschen durch deutsche Luftangriffe, davon 8.800 durch Angriffe mit den sogenannten Vergeltungswaffen V1 und V2. Hitlers Bündnispolitik. Nachdem der Kriegsgegner Großbritannien nicht besiegt werden konnte, suchte Hitler nach einem Ausweg. In Hitlers Vorstellung boten sich zwei Möglichkeiten an: ein Angriff auf Englands Positionen im Mittelmeer oder ein Angriff auf die Sowjetunion, deren Ausbeutung als Lebensraum im Osten seit langer Zeit fester Bestandteil seiner Ideologie war. Zunächst wandte er sich der Mittelmeeroption zu. Spaniens Diktator Franco war im Juni 1940 noch bereit gewesen, an deutscher Seite in den Krieg einzutreten. Er forderte dafür Gibraltar, Französisch-Marokko, Oran und Vergrößerung der Kolonien Spanisch-Sahara und Spanisch-Guinea sowie vorherige umfangreiche Lieferungen von Waffen, Rohstoffen und Nahrungsmitteln. Hitler hielt Spaniens Unterstützung damals nicht für nötig und ließ ausweichend antworten. Als er sich am 23. Oktober mit Franco traf, zeigte Hitler nunmehr ein viel größeres Interesse am Kriegseintritt Spaniens, den er für Januar 1941 vorschlug. Spanische und deutsche Truppen sollten im Unternehmen Felix Gibraltar erobern. Franco und auch Sunyer, dessen Schwiegersohn und späterer Außenminister, waren jedoch nicht mehr von der baldigen Niederlage Großbritanniens überzeugt. Sie ließen sich nicht zu unbedachten Schritten verleiten und wiederholten absichtlich überzogene Forderungen nach der Lieferung von Waffen. Hitler wiederum musste hinsichtlich der spanischen Kolonialwünsche in Nordafrika Rücksicht auf Vichy-Frankreich nehmen. Franco war daher lediglich mit der Unterzeichnung eines Protokolls einverstanden, in dem Spanien seine Bereitschaft erklärte, Mitglied des Drei-Mächte-Pakts zu werden und in den Krieg einzutreten. Unter dem Vorbehalt, dass der Zeitpunkt noch gemeinsam festgesetzt werden sollte. Damit war die Abmachung für Hitler praktisch wertlos. Im internen Kreis wütete er später über das Jesuitenschwein und den falschen Stolz des Spaniers. Wie im Falle Spaniens, so blieb auch in Montois beim Treffen mit Pétain offen, ob es zu einer konkreten Zusammenarbeit mit Frankreich kommen würde. Hitler wollte, wenn schon nicht eine Kriegserklärung an England, so wenigstens die Verteidigung der französischen Kolonien in Nordafrika und Nahost gegen Angriffe der FFL, der Forces Françaises Libres, und der Briten erreichen, sowie die Überlassung von Stützpunkten an der afrikanischen Mittelmeer- und Atlantikküste für den Seekrieg gegen Großbritannien. Marschall Pétain stimmte im Prinzip einer Zusammenarbeit mit dem Reich zu, lehnte aber indirekt einen Kriegseintritt Frankreichs ab, indem er den Ministerpräsidenten Laval darauf hinweisen ließ, dass auch nach der neuen französischen Verfassung eine Kriegserklärung nur durch Parlamentsbeschluss ausgesprochen werden könne. Ein solcher Beschluss sei aber fraglich. Das Ergebnis des Treffens war für Hitler im Kampf gegen Großbritannien bedeutungslos. Italien war im Juni 1940 kurz vor der französischen Kapitulation Hitlers Kriegsverbündeter geworden. Der japanische Botschafter Saburo Kurusu und die Außenminister Galeazzo Ciano aus Italien sowie Joachim von Ribbentrop unterzeichneten am 27. September 1940 in Berlin den Drei-Mächte-Pakt, der gegenseitigen Beistand für den Gewinn der Hegemonie über Europa bzw. Ostasien vorsah. Die Bestimmungen richteten sich nicht gegen die Sowjetunion. Vielmehr sollten die USA von einem Kriegseintritt abgehalten werden. Obwohl der Pakt ein großer propagandistischer Erfolg war, blieb er für die Bildung einer aktiven Front gegen Großbritannien ohne sofortige Wirkung. In Osteuropa gewann Hitler Rumänien als Verbündeten hinzu, das für ihn wegen der strategischen Lage und der Erdölfelder äußerst wertvoll war. Zwar ließ er die Sowjetunion das nach dem Ersten Weltkrieg verlorene Bessarabien einfordern, wie im Hitler-Stalin-Pakt vorgesehen. Doch Hitler garantierte im Sommer 1940 Rumäniens Bestand, das seinerseits aus dem Völkerbund austrat. Italienischer Parallelkrieg im Mittelmeerraum und in Ostafrika 1940 und 1941. Mussolini hoffte, dass nach dem deutschen Achsenpartner nun auch Italien militärische Erfolge erringen könne, obwohl König Viktor Emanuel III. Noch 1939 die realistische Einschätzung vertreten hatte, das Heer befinde sich in einem erbärmlichen Zustand und die Offiziere würden nichts taugen. Nachdem Italien am 10. Juni 1940 in den Krieg eingetreten war, ließ Mussolini britische Positionen im Mittelmeer sowie in Nord- und Ostafrika angreifen. Nach geringen italienischen Anfangserfolgen in Ägypten und der Besetzung Britisch-Somalilands ging im Spätsommer und Herbst 1940 die Initiative verloren. Die Gegenoffensiven von britischen und Commonwealth-Truppen führten Anfang 1941 zu einer verheerenden Niederlage in Ägypten und im Gebiet zwischen Tobruk und der libysch-ägyptischen Grenze sowie bis zum November 1941 zum Verlust Italienisch-Ostafrikas. 130.000 italienische Soldaten in Nordafrika gerieten in britische Gefangenschaft. Im Februar 1941 reagierte Hitler mit der Entsendung des Deutschen Afrikakorps, um wenigstens zu verhindern, dass Italien die Kolonie Libyen verlor. In Ostafrika verlor Italien 30.000 Soldaten (24.000 Kriegsgefangenen und 6.000 Gefallenen). Die Großmachtambitionen Mussolinis waren bereits seit den 1930er Jahren auch auf den Balkan gerichtet. Am 28. Oktober 1940 griffen italienische Verbände das Königreich Griechenland an. Mussolini glaubte an einen raschen Sieg, doch stattdessen entwickelte sich der Krieg zu einem Fiasko. Die griechischen Truppen waren gut organisiert und kannten sich in dem schwierigen Gelände aus. Binnen 14 Tagen hatte sich der erwartete Triumph in eine Demütigung für Mussolinis Regime verwandelt, als die Angreifer bis über die Grenzen Albaniens zurückgedrängt worden waren. Noch bedeutsamer war, dass die Position der Achse im Wüstenkrieg in Nordafrika ernstlich geschwächt wurde, weil angesichts des sich anbahnenden Debakels dringend benötigte Truppen von dort nach Griechenland verlegt wurden. Dabei war Nordafrika von größter Bedeutung. Zitat: Wären die schwachen britischen Truppen aus Ägypten und vom Suezkanal vertrieben worden, hätte der Weltkrieg einen anderen Verlauf genommen. Zitat Ende. Hitler war über Mussolinis Entschluss nicht informiert worden. Mussolini war nämlich über Hitler verärgert, weil dieser kurz zuvor die Stationierung deutscher Truppen in Rumänien angeordnet hatte, um rumänische Ölgebiete zu sichern. Balkanfeldzug 1941. Anfang des Jahres 1941 versuchte das Deutsche Reich im Balkankonflikt zu vermitteln. So unterbreitete Hitler dem Königreich Jugoslawien den Vorschlag, dem Drei-Mächte-Pakt beizutreten, was jedoch abgelehnt wurde. Griechenland verzichtete ebenfalls auf jeden Vermittlungsversuch, da seine Armee die italienischen Soldaten an der Front zum Rückzug zwingen konnte. Eine italienische Großoffensive am 9. März wurde zum Desaster. Am 27. März trat Jugoslawien schließlich dem Drei-Mächte-Pakt bei. Die Folge waren antideutsche Demonstrationen und ein Staatsstreich des serbischen Offizierskorps gegen die Regierung des Prinzregenten Paul, woraufhin der Beitritt wieder rückgängig gemacht wurde. Diese unerwartete Wendung führte zu Hitlers Entscheidung, auch Jugoslawien anzugreifen. Er rechtfertigte den Angriff als Vergeltung gegen eine serbische Verbrecherclique in Belgrad. Am 6. April überschritten Verbände der Wehrmacht die Grenzen nach Jugoslawien und die Luftwaffe begann, Belgrad in Schutt und Asche zu legen, obwohl die Hauptstadt zur offenen Stadt erklärt worden war. Der weitere Vormarsch erfolgte wie in einem geplanten Manöver. Am 10. April wurde Zagreb besetzt, wo am gleichen Tag der unabhängige Staat Kroatien ausgerufen wurde. Belgrad wurde am 13. April von deutschen Truppen besetzt. Am 17. April unterschrieben die jugoslawischen Befehlshaber die Kapitulation der jugoslawischen Armee. Ebenfalls am 6. April begann der deutsche Feldzug gegen Griechenland. Anders als in Jugoslawien war der griechische Widerstand stellenweise ausgesprochen hart. Besonders in den Gebirgslagen und im Gebiet der stark verteidigten Metaxas-Linie kamen deutsche Soldaten nur langsam und unter hohen Verlusten voran. Am 9. April fiel Saloniki. Gleichzeitig wurde die griechische Armee in Ostmazedonien abgeschnitten und die Metaxas-Linie stärker bedrängt. Die griechischen Verstärkungen von der albanischen Front wurden bei ihrem Vormarsch durch die gebirgige Landschaft von deutschen und italienischen Panzereinheiten sowie Luftangriffen aufgehalten. Am 21. April mussten 223.000 griechische Soldaten kapitulieren. Die in Griechenland stationierten britischen Verbände bauten unterdessen eine Verteidigung an den Thermopylen auf. Diese wurde am 24. April überrannt, woraufhin die Alliierten eine amphibische Evakuierungsoperation einleiten mussten, in der 50.000 Soldaten nach Kreta und Ägypten verschifft wurden. Am 27. April rückte die Wehrmacht in Athen ein. Am 25. April entschlossen sich die Führer der Achsenmächte zu einer Luftlandeinvasion von Kreta. Sie hatten dabei hohe Verluste. Die gelandeten Einheiten konnten zunächst keine Flugplätze für Nachschub und Verstärkungen erobern. Außerdem gab es keine Funkverbindung zum deutschen Hauptquartier in Athen, da viele Funkgeräte bei den Landungen zerstört worden waren. Erst durch verstärkten Einsatz der Luftwaffe und nach erfolgreichen Landungen auf umkämpften Flugplätzen stabilisierte sich die Situation für die Angreifer. Die Alliierten, darunter Neuseeländer und Australier, verteidigten Kreta eine Woche lang, bis sie sich mit etwa 17.000 Mann absetzen mussten. Aufgrund der hohen Verluste beschloss Hitler, in Zukunft keine Luftlandungen mehr durchzuführen. Der Artikel Zweiter Weltkrieg, Kapitel Krieg in Europa, Teil 1, wurde vom Benutzer Blick am 22. Januar 2016 gesprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3 Punkt 0 Unported kann unter creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de nachgelesen werden. Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Text der GNU-Lizenz für freie Dokumentation kann unter www.gnu.org/copyleft/fdl.html nachgelesen werden. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/Zweiter Weltkrieg. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link Versionsgeschichte abgerufen werden